Der Ölberg mit Blick auf einer der großartigsten und heiligsten Städte der Welt. Dieser Berg ist einer von drei Hügeln auf einem langen Gebirgskamm im Osten von Jerusalem. Es ist eines der am meisten verehrten Orte für Christen, Juden und Muslime gleichermaßen. Er erhebt sich mehr als 800 Meter und bietet eine spektakuläre Aussicht der alten Stadtmauer von Jerusalem. Dieser Hügel, auch Ölberg genannt, hat seinen Namen von der Tatsache, dass er einst bedeckt war mit Olivenbäumen. Und eines der beliebtesten und heiligsten Pilgerstätten ist ein alter Olivenhain, der Garten Gethsemane. Diese alten, knochigen Bäume waren schon immer hier, seit der Zeit von Jesus. Und dieser Olivenhain ist ein wichtiger Platz in der Bibel. Einer der berühmtesten Treffen aller Zeiten fand hier statt. Es war ein nächtliches Treffen. Es wurden Worte ausgesprochen. Heute werden natürlich Milliarden von Worten jede Sekunde gesprochen. Aber hin und wieder verändern bloße Worte die Form unserer Welt und verändern unser Leben für immer. Und genau das ist hier geschehen. Im Laufe dieses Gesprächs wurden Worte ausgesprochen, die die Welt veränderten. Erforsche mit mir die Geschichte des einsamen Zuhörers, der teilnahm an der erstaunlichen Begegnung, die hier stattfand. Es gibt viele spektakuläre und herrliche Berge in unserer Welt. Sie sind berühmt wegen ihrer massiven Größe, beeindruckenden Gipfel und einzigartigen Formen. Aber einer der berühmtesten von allen hat keines dieser Merkmale. In Wirklichkeit ist es nur ein Hügel. Aber er ist aus einem anderen Grund berühmt. Es gibt kaum einen heiligeren Berg als den Ölberg, eine heilige Stätte des Judentums, Christentum und Islam. In der jüdischen Tradition wird der Messias vom Ölberg am Tag des jüngsten Gerichts herabsteigen und nach Jerusalem gehen durch das goldene Tor im Zentrum der östlichen Mauer des Tempelbergs. Aus diesem Grund wollten die Juden schon immer an den Hängen des Berges begraben werden. Dies ist der älteste jüdische Friedhof der Welt. Über 3000 Jahre lang sind die Juden hier begraben worden. Und heute gibt es an den Hängen über 150.000 Gräber. Es ist eine Tradition, Steine auf den Gräbern zu legen. Es zeigt, dass jemand das Grab besucht hat und dass der geliebte Mensch nicht vergessen wird und dass ihr Gedächtnis für die Ewigkeit sein wird, genau wie die Steine. Die Geschichte lehrt uns, dass viele Schlachten auf diesem Berg ausgetragen wurden. Während der Belagerung Jerusalems, die bis zur Zerstörung der Stadt im Jahr 70 nach Christus führte, lagerten römische Soldaten aus der 10. Legion auf dem Berg. Von hier aus griffen sie die Stadt an und zerstörten den schönen Tempel. Der Ölberg ist eng mit Jesus verbunden. Er hat hier viel Zeit verbracht und er kannte diesen Ort gut. Heute kommen Millionen von Pilgern hierher, um in seine Fußstapfen zu treten. Im Laufe der Jahrhunderte wurden 24 Kirchen gebaut zum Gedenken an Ereignisse aus dem Leben Christi, die auf dem Ölberg geschahen. Einige der Kirchen sind heute noch vorhanden und sind bei den Pilgern sehr beliebt. In der Nähe des Gipfels des Berges besuchen Sie die Paternosterkirche, die die Lehre Christi des Vaterunsers feiert. Die Kirche bietet Übersetzungen des Gebets in 140 Sprachen, die auf bunten Keramiktafeln eingraviert sind. Weiter unten am Berg ist die Kirche von Dominus Flevit. Sie ist wie eine Träne geformt und erinnert an die Tränen Christi, als er über das künftige Schicksal Jerusalems weinte. Dann ist da noch die Kirche Maria Magdalena mit seinen 7 vergoldeten zwiebelförmigen Türmen. Es ist einer der malerischsten Orte Jerusalems. Die Kirche wurde im Jahr 1888 erbaut von Zar Alexander III. Von Russland zum Gedenken an Maria Magdalena, die in Jesus Frieden und Vergebung gefunden hat. In der Nähe des Fußes des Ölbergs ist die Kirche aller Nationen. Sie wird so genannt, weil viele Länder zu den Kosten seiner Konstruktion beigetragen haben. Und sie wird verehrt, weil man glaubt, dass sie auf dem Felsen gebaut wurde, auf dem Jesus im Todeskampf gebetet haben soll, in der Nacht, bevor er gekreuzigt wurde. Die Kirche befindet sich im Garten Gethsemane, ein Ort, dessen Name wörtlich Ölpresse bedeutet. Ein Wald alter Olivenbäume steht noch heute hier. Jesus kam oft hierher. Er benutzte den antiken Olivenwald auf dem Ölberg häufig als beliebten Rückzugsort, wenn er Ruhe und Frieden brauchte. Und genau hier hat eines der weltweit denkwürdigsten und wichtigsten Interviews stattgefunden. Die Worte, die Jesus in jener Nacht sprach, haben nicht nur dramatisch das Leben des Einzelnen verändert, der hier Jesus begegnet ist, sondern sie sind bis ans Ende der Welt gegangen und veränderten das Schicksal von Millionen von Menschen. Und sie haben nicht ihren Einfluss in unserer heutigen Welt verloren. Der einsame Zuhörer, der die Worte Jesu hörte in jener Nacht, war ein Intellektueller, der im Tempel in Jerusalem studierte. Sein Leben drehte sich um diese heilige Stätte. Er war ein Pharisäer, der zu dem 71-köpfigen Sanhedrin gehörte, der herrschende Rechtsrat, der im Wesentlichen das oberste Gericht des jüdischen Volkes war. Sein Name, Nikodemus, bedeutet Sieger über das Volk. Er war ein gelehrter Mann, ein Mann mit Reichtum und Einfluss. Er besetzte eine sehr wichtige Stellung in der Gesellschaft und alles in seinem aristokratischen Hintergrund, alles enthalten in den Überzeugungen von seinesgleichen, riet ihm, diesen riskanten Besuch nicht zu machen. Die Nacht hatte sich über die Stadt gelegt und die meisten seiner Einwohner waren in ihren Häusern. Aber dieser einst würdige, prominente Priester ging allein in der Dunkelheit spazieren. Sein Ziel war ein bestimmter, ruhiger Ort außerhalb der Stadt, ein Ort, wo Jesus von Nazareth bekannt war. Der Sanhedrin war gegen Jesus und seine messianischen Ansprüche. Nikodemus als Pharisäer hatte immer geglaubt, dass er für Integrität vorm Gesetz Gottes stand. Aber Jesus schien im ständigen Konflikt zu sein mit den Pharisäern. Wenn Jesus nun ein guter Mensch war, wie konnte das sein? Diese waren große Fragen und stellten ein schreckliches Dilemma für Nikodemus. Wer weiß, was mit Nikodemus passiert wäre, wenn seine Kollegen herausgefunden hätten, dass einer ihrer eigenen Leute so überzeugt war, dass Jesus von Gott war, dass er ihn unterm Schutz der Dunkelheit suchte. Was Nikodemus sich selbst nicht eingestehen konnte, war, dass er fürchtete, was seine Kollegen sagen würden. Er war um seinen eigenen Ruf besorgt. Es war ein bisschen demütigend für ihn, gesehen zu werden im Gespräch mit diesem Mann namens Jesus. Aber er war ein unruhiger Mann. Er hatte einige Fragen, die ihn beunruhigten. Wen sollte er fragen? Wo könnte er die Antworten finden? Also ging Nikodemus zum Olivenhain, wo Jesus am Meditieren war. Und hier ist, was Nikodemus zu Jesus sagte, wie in Johannes Kapitel 3, Vers 2 steht. Rabbi, wir wissen, dass Sie ein Lehrer sind, der von Gott kommt. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Nun fragte Nikodemus nach der wahren Identität von Jesus. Die meisten Pharisäer betrachteten Jesus als ein Problem und nicht ein Lehrer, der von Gott kommt. Jesus hat Nikodemus' Motive nicht in Frage gestellt oder ihn für seinen Nachtbesuch getadelt. Jesus gab freimütig diese berühmte Antwort, aufgezeichnet in Johannes Kapitel 3, Vers 3. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er nicht das Reich Gottes sehen. Nikodemus dachte, er hätte das Konzept der Wiedergeburt verstanden. Ein Nachkomme Abrahams zu sein, war praktisch eine Garantie für die Erlösung. Zu diesem Zeitpunkt glaubten sie, dass nur Nichtjuden durch Wiedergeburt in die Familie Abrahams gerettet werden sollten. Also fragte er ungläubig in Johannes Kapitel 3, Vers 4, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in das Leib seiner Mutter gehen und geboren werden? Nikodemus wusste es viel besser, als die Worte von Jesus wörtlich zu nehmen. Die jüdischen Priester selbst sprachen von heidnischen Bekehrten als gerade geborene Kinder und sie verwendeten dieselbe Metapher zur Beschreibung eines Bräutigams bei seiner Hochzeit und ein König bei seiner Thronbesteigung. Nikodemus wurde jetzt ziemlich unangenehm. Schließlich war er ganz oben in der jüdischen Gesellschaft, an der Spitze der religiösen Gesellschaft. Er war es gewohnt, Urteile zu erlassen und Urteile auszuhändigen und keine gezielte Beratung zu erhalten. Aber hier sagte ihm dieser Galiläa-Lehrer, dass er geistig wiedergeboren werden sollte. Er musste ganz von vorne anfangen. Das war ein bisschen zu viel für ihn. Nikodemus war mehr verurteilt als verblüfft, aber er fragte skeptisch, wie diese Dinge sein können. Jesus sagte diesem Pharisäer ernsthaft, dass er ihm den Weg zum ewigen Leben zeigte. Und dann sprach er die Worte, die dieses Treffen so berühmt und das Gespräch so wichtig machten. Sie finden sich in Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das sind die beliebtesten, die am häufigsten zitierten, die am meisten auswendig gelernten, die berühmtesten Worte, die jemals ausgesprochen wurden. Und das ist kein Wunder. Sie konzentrieren sich auf das größte Problem der Menschheit und geben die Lösung von Gott. Das ist das Evangelium auf den Punkt gebracht. Das ist die Formel der Erlösung. Es beginnt mit Gott. Es wird von der Liebe angetrieben. Es endet mit dem Leben. Er liebt, er gab. Wir glauben, wir leben. Das war's. Und so als Nikodemus seinen Weg zurück von diesem Berg in Richtung Jerusalem den Hang hinunterging, stand er vor einer Frage, die wir uns alle stellen müssen. Was soll ich dagegen tun? Was soll ich mit Jesus machen? 3 Jahre lang grübelte Nikodemus auf diese eine einzige Begegnung mit Jesus und rang mit seiner Entscheidung. Wiedergeboren zu werden bedeutet wieder von vorne anfangen. Glaube an Jesus und nimm ihn als deinen Retter an, um dann mit Jesus eine innere Lebensveränderung vorzunehmen. Nikodemus stand vor einer Wahl, eine sehr wichtige Entscheidung. Es war eine Wahl zwischen ein fragender Skeptiker zu bleiben und ein Nachfolger von Jesus zu werden. Die Wahl zwischen dem Bleiben, wo er war, und in diese ganz neue Welt einzutreten. Um seine Notlage besser zu verstehen, schauen wir uns an, was zu dieser Zeit in der jüdischen Gesellschaft passierte. Die Pharisäer und Sadduzäer, die Führer der jüdischen Gesellschaft, beschlossen, dass Jesus eine schreckliche Bedrohung darstellte. Sie begannen den Versuch, ihn in Verruf zu bringen, und sie versuchten, Jesus mit ihren Fragen auszutricksen. Sie schickten intelligente junge Männer, Juristen und Schriftgelehrte, die sich als Wahrheitssuchende ausgaben, um Jesus Fragen zu stellen. Aber sie waren als Fangfragen gedacht. Sie versuchten, Jesus dabei zu erwischen, wie er etwas sagte, das ihm Ärger mit den Behörden bringen könnte. Die jüdischen Führer beobachteten jede Bewegung von Jesus. Sie hatten überall ihre Spione. Sie glaubten, sie könnten Jesus als Betrüger entlarven. Nikodemus war nun Teil dieser Welt der Skepsis. Er gehörte zu dieser exklusiven Gruppe. Es war alles nur ein Spiel, ein sehr ernstes und tödliches Spiel, aber dennoch ein Spiel. Die Fragen waren nicht, um Antworten zu erhalten. Sie wurden nur gemacht über intellektuelle Argumente, um zu beweisen, wer Recht hatte. Ist es rechtmäßig, Steuern an Cäsar zu zahlen? Wenn eine Frau 7 Ehemänner hat, die alle nacheinander sterben, wessen Frau wird sie sein bei der Auferstehung? Eines Tages kam ein Anwalt zu Jesus und fragte ihn, welches das größte Gebot im Gesetz ist. Ja, Anwälte könnten sich mit dieser Frage endlos beschäftigen. Sie könnten weitermachen mit ihren abstrakten Argumenten, über welches Prinzip Vorrang vor einem anderen hat. Jesus hat es jedoch sehr treffend auf den Punkt gebracht mit einer Erklärung im 5. Buch Mose, im Kapitel 6, Vers 5. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Ja, das gibt Sinn für alles im Leben. Jesus wollte, dass die Menschen sich selbst der Wahrheit stellen. Ist dir klar, dass du versuchen kannst, dich hinter der Wahrheit zu verstecken? Du kannst es als Schutzschild verwenden, es vor dich hinhalten, wie eine Waffe vor dir führen, versuchen, mit ihr Argumente zu gewinnen. Du kannst versuchen, damit zu punkten. Du kannst dich hinter der Wahrheit verstecken. Ja, man kann sich hinter Wahrheit verstecken. Du kannst es so gut zitieren, dass es niemanden auffällt, dass du nicht mit dem wahren Problem im Inneren zu tun hast. Du kannst die richtige Geisteshaltung vorzeigen, sodass niemand den schmerzhaften Zustand deines Herzens merkt. Du kannst dich hinter der Wahrheit verstecken. Es genügt dir nicht, die richtigen Antworten zu haben. Es reicht dir nicht aus, dass du in der Lage bist, die Grundsätze Gottes zu zitieren. Wenn es dein Herz nicht berührt und wenn du nicht Gott in deinem Leben zulässt, dann ist es nicht die Wahrheit. Denn die Wahrheit verändert einen Menschen innerlich. Das ist das Drama, das ist das Dilemma, vor dem Nikodemus stand. Der Teil von ihm, der ein Skeptiker war, wollte sich hinter der Wahrheit verstecken. Aber ein anderer Teil von ihm wollte sich die Worte Jesu zu Herzen nehmen. Der stolze Pharisäer wollte sich rechtfertigen, aber der ehrliche Wahrheitssuchende wollte unterrichtet werden. Es war ein echter Kampf hier in dieser Nacht auf dem Berg. Nikodemus stellte Jesus zwei Fragen. Wie kann ein Mensch wiedergeboren werden? Jesus sagte ihm, er müsse aus Wasser und Geist geboren werden. Verwundert fragte Nikodemus, wie können diese Dinge sein? Jesus erklärt über den Geist anhand des Beispiels des Windes. Wir können den Wind nicht sehen, aber wir können die Auswirkungen davon sehen. Wir können den Heiligen Geist nicht sehen, aber wir können die Auswirkungen auf die Menschen sehen. Er nimmt den Menschen die Last ab, tröstet die Trauernden und öffnet unsere Herzen, um an Jesus zu glauben. Nikodemus hörte die Worte Jesu und er konnte diese Worte nicht mehr loswerden. Sie versuchten immer wieder in sein Herz einzudringen, trotz aller mentalen Spiele, die er spielen konnte. Der Skeptiker wurde langsam zu einem Anhänger. Oder er hat zumindest konkrete Schritte in diese Richtung unternommen. Wir sehen einen flüchtigen Blick darauf bei einem bestimmten Treffen des Sanhedrins. Sie hatten einige Beamte verhört, die ausgesandt worden waren, um Jesus zum Verhör zu bringen. Die Beamten hatten es versäumt, Argumente gegen Christus vorzubringen, die überzeugend sein würden. Und die einzige Erklärung, die sie anbieten konnten, war, dass kein Mann jemals so gesprochen hat wie dieser Mann. Die Vorsteher des Sanhedrins waren natürlich sehr verärgert. Sie meinten, es ist tatsächlich nur die unwissende Menge, die diesem galiläischen Jesus folgt. Keiner von uns glaubt an ihn. Und genau an diesem Punkt, genau in diesem Moment, stand Nikodemus unter seinesgleichen auf und sagte die aufgezeichneten Worte in Johannes Kapitel 7 und Vers 51. Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn anhört und erkannt hat, was er tut? Es war nur eine Frage. Es mag nur ein zaghafter Versuch gewesen sein, um die Flut der Vorurteile zurückzudrängen. Aber Nikodemus hatte einen Schritt getan. Er hatte sich der Verachtung seiner Mitmenschen ausgesetzt, die Elite von Jerusalem. Sie schossen sofort auf ihn zurück. Propheten kommen einfach nicht aus Galiläa. Bist du auch aus Galiläa? Sei nicht so lächerlich. Sei nicht so ignorant. Nikodemus musste danach sehr nachdenken. Es wurde immer deutlicher, dass der Sanhedrin aus Eifersucht und Hass heraus handelte. Sie könnten ihre Opposition zu Jesus sehr fromm herüberbringen, aber der mörderische Ton ihrer Stimmen war klar, um ihre Motive zu erkennen. Und doch, wie könnte er dem Sanhedrin den Rücken kehren? Wie konnte sich Nikodemus von ihnen abwenden? Er hatte es bis nach ganz oben geschafft. Wie konnte er es riskieren, alles zu verlieren? Nun, zu einem höchst unerwarteten Zeitpunkt, einer dunklen und beängstigenden Zeit, traf Nikodemus eine Entscheidung. Der Sanhedrin hatte Jesus zum Tode verurteilt. Jesus der Galiläer war an einem römischen Kreuz zum Sterben. Und Freunde von Nikodemus kreisten um dieses Kreuz und verhöhnten den besiegten Feind. Sie schlugen vor, dass er, wenn er wirklich ein solcher Wundertäter war, herunterkommen sollte vom Kreuz und sich rette. Aber in diesem Moment konnte Nikodemus sich ihnen nicht mehr anschließen. Er hatte etwas Edel und Barmherziges gesehen in der Art, wie er über andere dachte, die Art, wie er vergab und die Art und Weise, wie er starb. Nikodemus sah diesen Christus schließlich an in Bezug auf sein eigenes Bedürfnis als menschliches Wesen. Dort stehend am Fuße des Kreuzes erkannte er, dass der Stolz einfach eine zu große Last für ihn zu tragen war. Immer am Versuchen, sich zu verteidigen, war ein zu mühsamer Kampf. Sich immer hinter der Wahrheit zu verstecken, war zu selbstzerstörerisch. Es war an der Zeit, die Wahrheit in sein eigenes Herz einzusenken. Du musst wiedergeboren werden. Und so machte Nikodemus den großen Schritt. Er eilte zurück nach Jerusalem und kaufte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, die für die Einbalsamierung verwendeten Gewürze, und er kam zurück zu dem Kreuz mit diesen Gaben. Ein weiterer Kollege aus dem Sanhedrin, Josef von Arimathea, hatte die Erlaubnis von Pilatus erhalten, um den Leichnam Jesu zu begraben. Und so, während die anderen Mitglieder des Sanhedrins schockiert und erstaunt zusahen, nahmen Josef und Nikodemus den Leichnam Jesu behutsam vom Kreuz herab und sie wickelten Jesus in Grabtücher zusammen mit Myrrhe und Aloe. Dann trugen sie ihn ehrfurchtsvoll zum Grab des Josef. Und als Nikodemus den edelsten Menschen trug, den er je gekannt hatte, war er sich sicher, dass der Stolz zu groß war, eine zu schwere Last zu tragen. Es war viel besser aufzuhören, die ganze Zeit zu versuchen, Recht zu haben und als bedürftiges menschliches Wesen zu beginnen am Fuße des Kreuzes. Stolz ist einfach eine zu schwere Last, die man tragen muss. Sich immer selbst zu verteidigen, ist ein zu mühsamer Kampf. Warum nicht all dieses Gepäck ablegen am Fuß des Kreuzes, genau jetzt, während wir beten? Lieber himmlischer Vater, wir sind es leid, Gedankenspiele zu spielen. Wir sind es leid, dich immer wieder auf Distanz zu halten. Wir sind die Argumente leid. Nimm diese schwere Last des Stolzes weg. Wir brauchen dich als unseren Retter. Wir brauchen dich als denjenigen, der zu unseren Herzen spricht. Wir wollen alles werden, zu was du uns berufen hast. Aber wir können es nicht allein schaffen. Wir werden stolz und spröde, weil wir uns nur auf unsere eigene Kraft verlassen. Also kommen wir zu dir und erkennen an, dass wir selbst in unserer Stärke schwach sind. Wir nehmen dein Angebot der Vergebung und Liebe dankend an. Im Namen Jesu. Amen. Die Geschichte von Nikodemus, der persönlich die größten Worte, die je gesprochen worden, gehört hat und Hoffnung und Glück auf dem Ölberg fand, hat Menschen auf der ganzen Welt ermutigt und inspiriert. Die Worte, die Jesus in jener Nacht sprach, haben nicht nur dramatisch das Leben des Nikodemus verändert, sondern sie sind bis ans Ende der Welt gegangen und veränderten das Schicksal von Millionen von Menschen. Und sie haben ihren Einfluss in unserer heutigen Welt nicht verloren. Wenn dir die heutige Reise nach Jerusalem und der Garten Gethsemane gefallen hat und unsere Gedanken zu Nikodemus und die Hoffnungen und das Glück, das Jesus uns geben kann, dann besuche uns nächstes Mal wieder, wenn wir eine weitere Reise des Lebens teilen. Bis dahin, denk an das endgültige Ziel der Reise des Lebens. Nun, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, und Gott wird abwischen jede Träne von ihren Augen. Es wird kein Tod mehr geben, noch Leid, noch Geschrei. Es wird kein Schmerz mehr geben, denn das Frühere ist vergangen.